Und ich würde mal behaupten, dass dieses Symposium ein unkonventionelles Symposium ist, definitiv. Und das liegt eben an den Themen. Sie sprechen so ziemlich alle Tabuthemen an, die einem so einfallen. Das gipfelt in Happy Pelvis, der erregte Mensch. Und wenn wir bedenken, wie viele essentielle Funktionen sich in unserem Becken abspielen, ist die Frage offensichtlich, wie geht es Ihrem Becken, durchaus berechtigt. Merken vor allem diejenigen an sich selber, wenn es vielleicht doch hier und da nicht mehr funktioniert. Und der zweite Punkt, der mir unglaublich gefällt als Anatom, ist die Tatsache, dass wir, ich habe auch mal versucht zusammenzuzählen, Sie haben ja noch viel mehr aufgezählt, aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Disziplinen, die sich jetzt hier vielleicht hoffentlich die Bälle zuwerfen. Und ich bin dankbar, dass auch die Anatomie dabei sein darf, denn das Privileg eines Anatomen ist zu sagen, ja, er ist eigentlich für fast alle Disziplinen, sobald es um strukturelle Klärungen von Morphologie angeht, zuständig. Die zweite Session soll ja beginnen mit einem anatomischen Beitrag, der Licht ins Dunkel bringen soll. Gestern klangen die anatomischen Zusammenhänge ja schon mal so schlaglichtartig an. Ich darf kurz vorstellen, wo ich eigentlich herkomme. Wie gesagt, aus dem hohen Norden, aus Kiel, dies ist die Ostsee, Baltic Sea. Da ist es meistens ja eher dunkel, hier in Wien so schön hell, aber mittlerweile scheint bei uns jetzt auch die Sonne. Und was an unserem anatomischen Institut besonders ist, dass wir neben der normalen Lehre, sage ich einmal, auch ein Zentrum für klinische Anatomie pflegen, wo wir diesen Ausspruch, die Toten lehren die Lebenden, mortui vivos docent, glaube ich, in seiner ganzen Breite und Fülle leben. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir einen OP-Saal haben, ohne Anästhesie, das macht es alles viel einfacher, dass wir anatomische Präparate anbieten können und unser Wissen der Anatomie mit den Klinikern zusammen besprechen. Also wir leben eigentlich das, was Sie sich auch wünschen, diese Interdisziplinarität. Und Felix Aigner war neulich ja auch bei uns und selbst er, der so erfahren ist, auch in Anatomie, war auch nochmal von dem ein oder anderen Detail beeindruckt, denn wir stellen ja fest, der Teufel liegt eigentlich immer eher im Detail. Das große Ganze scheint ja klar zu sein. Und Sie sehen, wenn wir diese Disziplinen nochmal auflisten, die rot markierten sind solche Disziplinen, mit denen wir eigentlich ständig zusammenarbeiten. Insofern fühle ich mich hier eigentlich jetzt momentan wie ein Fisch im Wasser. Bringen wir Licht ins Dunkel, so haben Sie mir den Titel, Frau Utschnick, vorgegeben. Und was soll man dazu sagen? Ich werde mal meinen Duktus folgendermaßen gestalten. Ich zeige Ihnen helle und dunkle Seiten des Nervensystems auf. Ich konzentriere mich jetzt auf diese Becken-Nervengeflechte und versuche sowohl Viszeralchirurgen, Gynäkologen als auch Urologen, das heißt hinteres, mittleres und vorderes Kompartiment, so halbwegs zufriedenzustellen. Und vielleicht lassen sich daraus ja Grundlagen ableiten für ein nervenschonendes Operieren im Sinne von Happy Pelvis, bleibt auch nach der OP noch eine Happy Pelvis. Helle Seiten, dunkle Seiten. Ich finde, das ist ein schönes Symbol, was ich Ihnen hier mitgebracht habe. Was die Nerven angeht, so möchte ich Ihnen Folgendes einmal mitbringen. Die helle Seite, das sind zum Beispiel somatische Nerven. Und wir hatten gestern schon einen kennengelernt, den Rekurrens. Ich zeige Ihnen einen Nerven, der noch viel mehr Spaß macht. Der Medianus. Einen schöneren Nerven gibt es eigentlich gar nicht, für die Neurochirurgen zum Beispiel. Er ist als singuläre, schöne, fette Struktur direkt unter der Haut quasi schon auffindbar. Man muss gar nicht tief schneiden. Er hat einen definierten Verlauf im Karpaltunnel. Nicht drüber, nicht drunter, nicht links, nicht rechts, sondern im Karpaltunnel. Und er hat eine klare Begrenzung, ein richtig kräftiges Perineurium und jeder Neurophysiologe und auch jeder Operateur freut sich, wenn er an so einem Ding arbeiten kann. Das ist eine helle Seite. Jetzt kommen wir mal zu der dunklen Seite und dazu gehören leider diese Nerven, die Happy Pelvis machen. Ja. Die pelvinen autonomen Nervengeflechte, sind die singulär, sind die definiert, sind sie klar begrenzt? Sie sind multiple, sie sind variabel, sie sind unklar begrenzt. Und fragen Sie drei Anatomen, kriegen Sie fünf Meinungen, wie und wo die nun eigentlich langlaufen. Und das ist eine der ersten Zeichnungen aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Frankreich. Ein Anatom Bougerie und sein Zeichner Jakob haben diese Nervengeflechte einmal zeichnerisch wiedergegeben und Franzosen neigen ja zur Übertreibung. man würde meinen, so viel sind es doch gar nicht. Aber sie haben recht gehabt. Wobei diese Anatomen, muss man sagen, es auch leichter haben als die Operateure. Wir dürfen 3-4 Tage lang an einem halbierten Becken präparieren, bis wir diese schönen Nerven in ihrer Fülle dargestellt haben. Ein Chirurg hat dazu nie die Zeit, auch nicht die Muße, auch nicht die Zwanghaftigkeit eines Anatomen vielleicht. Und trotzdem muss er sich mit diesen Nerven auskennen. Und das sind so die drei Hauptstationen, die wir heute den ganzen Tag eigentlich immer wieder uns vor Augen halten müssen. Das Ganze fängt vor dem Promontorium an, wo wir ins Becken einsteigen mit dem Plexus hypogastricus superior. Dann kommt beidseits der Nervus hypogastricus, wobei das ist alles andere als ein singulärer Nerv, wie der Medianus. Und dann kommt dieses ahornblattartige, ich muss sagen riesige Geflecht des Plexus hypogastricus inferior, der Bürgermeister, was die Nerven angeht, im kleinen Becken. Fangen wir doch da oben mal an, anatomisch. Und ich habe Ihnen Präparate mitgebracht und ab jetzt bitte ich die Regie, das Licht etwas dunkler zu machen, denn je dunkler es wird, desto heller erstrahlt das Nervengeflecht. Und ich soll ja da ein bisschen Licht reinbringen. Dies ist ein Blick in ein weibliches Becken. Sie sehen das Rektum hier durchgetrennt mit dem Mesorektum. Die Rectalis superior ist mit einem Vessel-Loop angezügelt. Und wir sehen dann mit dem Blick auf das Promontorium hier zwei Stränge entlangziehen. Die sind gelb hinterlegt. Und hier beginnt so ein bisschen dieser Plexus hypogastricus superior. Aber das Erste, was Sie feststellen sollten, ist, die sind da nicht frei entlangziehend. Den Medianus sieht man, wenn man den Carpatonen eröffnet. Diese Dinger sieht man nicht sofort. Sie sind eingebettet in eine manchmal dickere und manchmal dünnere parietale pelvine Faszie. Sie entziehen sich so ein bisschen unserem direkten Blick. Und diese Stelle ist allerdings schon gleich ganz wichtig, weil Chirurgen neigen dazu, das Promontorium nutzen zu wollen, um da irgendwas aufzuhängen, was gegenzutackern. Sacrokolpopexie, Rektosacropexie oder Sacrorektopexie und versuchen mit Tackern, mit Fäden, mit Nahtmaterial so etwas dort ranzubringen. Und ich behaupte mal, in so vielen Fällen wurde dieser Plexus einfach mit pexiert und geklemmt und gequetscht und who cares? Wahrscheinlich müsste man sagen, das Vegetativum ist sehr forgiving. Ein Nerv macht noch nicht gleich sozusagen die unhappy pelvis, aber allein da sollte man schon anfangen zu gucken, wo tacker ich eigentlich was ran. Und da gibt es eine schöne Arbeit aus Tübingen, die kam gestern auch schon vor, eine Frau Reisenauer mit der Anatomie zusammen dort, Herrn Chiosava, die haben mal an Präparaten geguckt, was ist die optimale Stelle. Und sie haben herausgekriegt, dieser Plexus ist so ein bisschen linkslastig, nicht politisch, aber topografisch. Und sie haben diese Stelle medial der Iliaca communis Gefäße rechts ausgemacht als eine relativ nervenfreie Stelle, wo man relativ ungehindert herangehen kann. Gestern hatten wir ein Video gesehen, wie dieser ganze Plexus auch zur Seite geschoben wird. Da wurde mir so ein bisschen ängstlich nach dem Motto, zu viel dran ziehen ist auch nicht so der letzte Weisheitsschluss. Aber deswegen sitzen wir ja hier, um zu diskutieren, was dürfen wir nicht machen mit so einem Nervengeflecht. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und jetzt gucken wir mal weiter, was passiert jetzt in der Tiefe des Beckens. Wir klappen das Rektum nach vorne. Hier ist die berühmte mesorektale Faszie von meiner Pinzette schon zerstört. Das wäre nicht so gut für die Tumorchirurgie des Rektums. Aber was wir vor allem sehen, ist, dass sich hier in der Konkavität des Sacrums diese parietale pelvine Faszie jetzt so einlagert. Und die können wir nach vorne ziehen. Und dann sehen wir, dass das Nervengeflecht wirklich in dieser Faszie nach unten verläuft. Das liegt also in dieser Faszie drauf. Und da hinten kommt nochmal eine zweite schöne Schicht, in die man eigentlich sich nicht hinein verirren sollte. Kann man aber mal. Und wenn man dann hier sich verirrt und das Rektum mit dieser Faszie entfernt, dann sind die Nerven alle mit im Präparat. Und der Pathologe fragt sich, was diese autonomen Nerven dort eigentlich noch im Präparat machen. Also wir fassen mal zusammen. Da läuft der Plexus entlang, nicht sehr schön sichtbar für uns. Norbert Runkel wird vielleicht sagen, ah, ich sehe die doch, die Dinger, aber du siehst sie auch nicht immer bei adipösen Patienten oder bei Anatomien, die vielleicht voroperiert sind. Dies ist die richtige Schicht und das sind die beiden falschen Schichten. Nicht ins Mesorektum rein und nicht in diesen direkten präsakralen Raum. Und dann ist man sowohl funktionell als auch tumoronkologisch hoffentlich auf der richtigen Seite. Und dann geht es weiter mit dem Nervus hypogastricus. Das wäre das nächste Thema. Dazu wechsle ich mal das Präparat Wir schauen jetzt hier auf einen liegenden Körperspender, halbiertes Becken, rechtsseitig. Wir gucken von medial ran. Ich skizziere kurz unsere Orientierung. Haarblase, Prostata, also ein Mann, Rektum und hier unten das Sacrum. Und hier sehen wir wieder wunderschön diese Schichten, die sich präsakral hier ausbreiten. Ich klappe das Rektum weg und schaue jetzt wieder, hier so ein bisschen festgehalten, auf diese parietale pelvine Faszie. Norbert,
wo ist der Nerv, der Nervus hypogastricus? Zeig ihn mir.
Das liegt auch, beim lebenden Menschen ist das Gewebe anders strukturiert.
Okay. Ja, hast du recht.
Also wenn man genau guckt, so ein bisschen spannt er sich hier an. Und das ist nämlich auch deine Philosophie, dass du sagst, wenn man so ein bisschen Traction anwendet, dann spannt sich die Faszie zeltartig an und du siehst diesen Verlauf. Und jetzt, Frau Utschnick, bringe ich Licht ins Dunkel. Eigentlich müssen wir es noch dunkler machen. Können wir es ausnahmsweise mal ganz dunkel machen? Pass auf. Ich mache es nochmal. Da ist er. Weil ich eine Lampe von hinten habe kommen lassen, die diesen Nerven jetzt hier schön uns zeigt. Licht ins Dunkel bringen. Der Operateur kann das vielleicht nicht so in der Form machen. Die Anatomen können das und deswegen tue ich das jetzt ja auch. Und wir haben es nochmal auf die Spitze getrieben, haben diesen Block hier einfach rausgeschnitten, den Hypogastricus, und haben den mal ins Mikroskop gelegt. Da ist das Bild. Das ist dieser Hypogastricus. Und das Erste, was Sie sehen, der ist tatsächlich von dieser parietalen pelvine Faszie eingefasst mit einer inneren und äußeren Lamelle. Und der Nerv, das sind jetzt diese vielen Nervfaszikel, die Sie hier gelb markiert finden. Das ist der Nervus hypogastricus. Das ist eben keine singuläre Struktur. Manchmal laufen da auch zwei oder drei oder Stränge runter und nicht nur einer. Und das macht das Ganze auch so komplex und kompliziert für den Operateur. Sie finden nicht wie den Medianus immer im Karpaltunnel mit einem schönen singulären Nerven. Das variiert, Variatio delectat offensichtlich. Es geht weiter. Vom Plexus hypogastricus superior über den Nervus hypogastricus, hier übrigens mit etwa drei Strängen jetzt hier markiert, geht es dann rein ins kleine Becken und dann kommt der Bürgermeister. Plexus hypogastricus inferior, ich halte den Namen Plexus pelvicus für viel besser eigentlich als den Hypogastricus inferior. Nach vorne die neurovaskulären Bündel und seitlich brauchen wir eine Abzweigung ins Rektum, denn das Rektum hat Anspruch auf eine vegetative Innervation, das ist die sogenannte T-Junction. Und die kann man hier in diesem Schema, was ich finde, was sehr schön gelungen ist, aus einem Kieler Anatomieatlas, schön sehen, hier liegt der Hypogastricus in der Faszie, hier ist der Bürgermeisterplexus und dort zweigen eben Fasern von diesem Plexus mit einer Rectalis Media, dann Vene und Arterie, in das Mesorektum hinein, das wäre diese Stelle hier, sodass der Chirurg hier immer schneiden muss, sonst kriegt er das Rektum nicht raus. Und die Kunst ist es, aber eben nur diese Fasern durchzutrennen und den ganzen restlichen Plexus intakt zu lassen. Aber er darf auch nicht zu weit medial ins Mesorektum reinschneiden, damit diese Schicht möglichst weitgehend erhalten bleibt. Das ist die große Herausforderung, die sich Herr Aigner und Herr Runkel jeden Tag stellen müssen. Und dann geht es nach vorne weiter zu den neurovaskulären Bündeln. Und hier zeige ich Ihnen nochmal diesen Plexus hypogastricus. Am besten kann man den angucken, wenn man sich so medial vor das Becken stellt und reinguckt an die Wand. Das kann der Chirurg aber nicht, weil er entweder immer von oben oder von unten kommt. Wir Anatomen können an so einem halben Becken das ganz fantastisch machen. Deswegen tun wir das jetzt ja auch. Und dies ist ein Präparat, was uns 3 Tage Präparation nonstop gekostet hat. So viel Zeit hat der Chirurg nicht. Aber es ist wunderschön geworden. Glauben Sie es mir, passen Sie auf. Rektum, Mesorektum, Levator ani, ein halbes Becken rechts. Wir gucken wieder von medial auf die rechte pelvine Wand. Und dazu nehmen wir das dicke, fette Mesorektum mit dem ganzen Beckenboden raus. Pass auf. Ups, weg ist es. Und jetzt sehen Sie Prostata, Harnblase, Ureter. Und all das sind die Happy Pelvis Nerven. Oben der Hypogastricus, von unten die Nervis blanchnici, pelvici, parasympathisch, sympathisch und dann dieses gemischte Geflecht. Und diese gelben Striche, glauben Sie mir, sind nicht gefaked. Ich habe nur die Fasern nachgemalt, die dort auch sind. Das zeige ich Ihnen nochmal, weil es so schön ist, vergrößert, ins Quadrat rein. Zack, da haben wir es. Alle Nerven sind mit grünen Plastikstreifen hinterlegt. Das Interessante ist, wir haben hier diese Faser geht noch zum distalen Ureter, dann zur Harnblase, zu den Samenbläschen, die hier herausspringen aus diesen Nerven, Prostata, und ganz unten kommt für den Mann der subjektiv wichtigste Nerv. Ich male das nochmal durch, Hypogastricus, hier die beiden kräftigen Splanchnici, S3, S4, dann der Plexus Hypogastricus inferior, und das sind ganz unten am Apex der Prostata, in der Nähe des Rektums, und das ist das Problem, die Nervi cavernosi, die zu den Schwellkörpern ziehen, die wir so gerne hatten und bräuchten. Und wenn der Chirurg hier das Rektum rauslöst bei einer Extirpation, dann sind diese Nerven neben der Urethra, der Apex der Prostata, verdammt nah. Eine schwierige Situation, die so mancher Chirurg vernachlässigt. Er schont hier oben alles super und hier unten hat er dann manchmal ein Dilemma. Das ist der Plexus hypogastricus inferior auf der linken Seite. Da ist er noch in seiner Faszie drin. Hier haben wir 3 Tage gebraucht, um die Dinger rauszuschnitzen. Hier liegt er in der Faszie drin und die klappe ich mal zurück. Da ist sie. Ich hole mir eine Spanheitslampe und ich bringe jetzt nochmal Licht ins Dunkel. Sehen Sie es? Wenn man es durchscheinen sieht, sieht man wieder diese vielen kleinen Fäserchen, die in dieser Faszie drinstecken. Oben der Hypogastricus, unten die Splanchnici pelvici, und dann haben wir dieses ahornartige Geflecht, das dann am Ende hier unten in die neurovaskulären Bündel mündet für die urogenitalen Kompartimente am Becken. Und das ist das, was ich als nächstes Mal adressieren möchte. Wie geht es denn für den Mann da vorne jetzt weiter? Und das ist wieder eine sehr schöne Zeichnung, die uns zeigt, die denovirische Faszie ist ja praktisch das Limit des Kolorektalchirurgen. Bis dahin will er und nicht weiter. Der Urologe fängt ja da erst an. Und ich finde, man muss mal klar wertschätzen, wenn ein Urologe diese kastanienartige Prostata rausschält aus den links und rechts und nach unten ziehenden neurovaskulären Bündeln von beiden Seiten, ist das auch eine echte Action und auch so ein Gang zwischen Kryptis und Kyrilla, wo man nicht so richtig weiß, wie viel Nerven muss ich onkologisch mitnehmen und wie viel darf ich stehen lassen, ohne dass der Tumor jetzt eben nicht R0 resiziert worden ist. Und da gibt es auch verschiedene Philosophien. Ich zeige Ihnen nochmal hier so einen Blick, so halb von vorne in ein linkes Becken. Und da sehen Sie nochmal, wie die Nerven hier entstehen. Hypogastricus splanchnici, das war unser Rektumkompartiment. Und nach vorne dieses Geflecht, was sich ganz eng der Prostata annähert. Und gerade dieser Nerv, der bis zur Apex zieht, zu diesem riesigen Schwellkörper hier, das ist der Nerv, den die Urologen ja tunlichst schonen wollen, indem sie möglichst kapselnah an der Prostata quasi herausschälend arbeiten. Wir hatten gestern von den letzten Beitragenden eine zwiebelartige Schichtung um die Prostata kennengelernt, die bis zu 6 Schichten beschreibt. Ich zeige Ihnen ein anderes Schema, wo vielleicht so 3 Möglichkeiten der Prostata-Resektion nervschonend gezeigt werden. Was schon mal sehr schön ist, die Urologen bezeichnen diese neurovaskulären Bündel oder diesen Plexus pelvicus, der jetzt beidseits der Prostata entlang zieht, als Aphrodite-Schleier, Veil of Aphrodite. Ist das nicht herrlich? Der Aphrodite-Schleier, der uns sozusagen die Happy Pelvis bewahrt. Also ich finde, das ist ein schöner Ausdruck. Und wenn der eben noch richtig schön intakt bleibt und die Prostata trotzdem R0 resiziert wird, dann haben Sie einen guten Job gemacht. Das wäre intrafaszial. Dann gibt es so ein Gemisch interfaszial. Das ist das, was wir mit diesen Zwiebelschichten gestern gesehen haben. Und wenn es nicht anders geht, dann wird ein oder manchmal auch beidseitig eben der Aphrodite-Schleier leider eben mit herausoperiert. Okay, und ein letztes Wort, und dann habe ich meine Zeit auch vielleicht auch noch eingehalten, ist der Plexus hypogastricus inferior bei der Frau. Wir reden immer vom Mann, seiner Erektion, seiner Ejakulation, Happy Pelvis, die Männer haben Sorgenfalten, wenn sie zum Urologen und zum Kolorektalchirurgen gehen, aber wer redet über die Nöte der Frau? Auch die Frau braucht diesen Plexus. Ich hatte mal sogar einen Kollegen, der fragte, sag mal, ist das bei der Frau auch so wie beim Mann oder hat die nicht so viele Nerven? Die hat genauso viele Nerven dort unten im Becken und das dürfen wir nicht vernachlässigen. Nur ist es so, dass die Effekte einer Kappung dieser Nerven vielleicht gerade im Bereich der Sexualität nicht so evident sind klinisch, aber trotzdem muss man danach fragen, Lubrifikation, Erregbarkeit,
Orgasmusfähigkeit. Da wird immer nur geguckt, ja, Kontinenz. Aber auch dieser Punkt, glaube ich, ist wichtig. Deswegen zeige ich Ihnen ein weibliches Becken mit den drei Kompartimenten, Harnblase, Adnexe, Uterus, Rektum, hier der Ureter hineinziehend. Wir klappen diese Adnexe mal mit dem Ligamentum latum weg. Da sehen wir Nervus obturatorius und hier die Blasenpedikel, die Arterien, die zur Blase ziehen. Und dann klappe ich alles raus, den Uterus und das Rektum. Ich sehe noch den Ureter hier verlaufen zur Harnblase, der Todfeind des Gynäkologen, wie wir alle wissen. Und Sie sehen, warum das der Todfeind ist, weil der ist immer im Weg. Der nervt kolossal. Hier oben bei den Ovarien, den Adnexen nervt er. Hier unten unterkreuzt er die Arteria uterina. Und das ist blöd. Sieht jemand schon die Nerven bei der Frau? Das sind die Gefäße hier. Venen und Arterien und diese kleinen Dingerchen, diese hier, guck mal hier, das sind Nerven, die bei der Frau den Plexus pelvicus inferior darstellen und die verlaufen natürlich genauso wie beim Mann nach vorne zur Harnblase, nur dass es dort keine Prostata gibt. Aber es gibt dort den Schließmuskel und es gibt auch dort die Schwellkörper der Klitoris. Nicht so groß wie beim Mann, aber es gibt sie ganz genauso. Und das Problem des Gynäkologen im mittleren Kompartiment ist, dass er die Arteria uterina durch diesen Plexus irgendwie hat laufen und die Vena uterina, die verläuft nämlich meistens unter den Ureter und kann auch zwei, drei Äste mal haben und das alles muss er irgendwie adressieren, um dann auch hier im Sinne einer totalen mesomerialen Resektion, wie das Herr Höckel aus Leipzig macht, herauszuoperieren. Ich finde, die Herausforderung ist mindestens so groß wie die beim Kolorektalchirurgen, weil es hier auch kein definiertes Mesorektum gibt. Er muss hier durch diesen Plexus hindurch und muss auch Kollateralschäden wahrscheinlich in Kauf nehmen. Und das ist diese Zeichnung von Herrn Höckel aus Leipzig, der wurde gestern auch schon erwähnt, wo gezeigt wird, dieses grüne Kompartiment, das Müller-Kompartiment, das muss auch aus diesem Plexus quasi herausoperiert werden. Und ich will das nochmal verdeutlichen, das soll raus, der Ureter soll drin bleiben. Der Blasenpedikel soll drin bleiben und natürlich auch die Fasern zum Rektum sollen drin bleiben. Und am Ende soll dann das sozusagen entstehen. Eine nervenschonende, radikale Hysterektomie beim Zervixkarzinom. Wenn ich mal dieses Originalbild, das ist kein anatomisches Präparat, das ist ein OP-Situs, nach 6 Stunden OP, offen, Leipzig. Da muss man schon den Hut ziehen, denn ehrlich gesagt, es sieht aus wie ein anatomisches Präparat. Ja? Sie haben Ureter links, Ureter rechts, Blasen mit erhaltenem Blasenpedikel, das Rektum ist intakt und das, was sich hier so entlang schleicht, hier, das ist der erhaltene Plexus pelvicus inferior hypogastricus inferior, der dann bei der TMMR offensichtlich erhalten bleiben kann. Das dauert sehr lange. Meine Frage, und ich bin am Ende meines Vortrages, kann die Anatomie Licht ins Dunkle bringen? Morphologisch ja, oder? So viel, glaube ich, müssen Sie mir zugestehen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, kann ich funktionell Licht ins Dunkel bringen? Was macht denn diese eine Faser da wirklich? Und liegt die immer da, hat die den gleichen Effekt? Da bin ich, was die Funktionalität angeht, als Anatom, als Morphologe überfragt. Dazu brauche ich einen Elektrophysiologen. Dazu brauche ich Kliniker, die sich die Zeit nehmen, intraoperativ zu stimulieren. Dazu brauchen wir den Austausch, wie zuverlässig kann ich denn diese Nerven mappen. Es ist nicht der Nervus medianus, auch nicht der Recurrens. Schade. Es ist ein autonomes Nervengeflecht, von dem ich zumindest Ihnen zeigen konnte, wie umfangreich es ist. Und wie gut es ist, zumindest mal anatomisch zu wissen, wo es ist, um es dann auch vielleicht funktionell besser zu charakterisieren. Und manchmal frage ich mich, warum dieser Plexus so ein stiefmütterliches Dasein hatte, angesichts der Bedeutung, der er für unser Leben hat. Insofern, there's noch much to do in the future. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.